Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Infotag.
Hallo, ich bin Tim. Kurzer Check. Kakadu, alles startklar?
Ich bin bereit für eine neue Sendung.
Sehr gut, dann legen wir sofort los.
Was gibt es denn heute?
Ja, um das zu erklären, zeig doch mal kurz deine Krallen her. Moment, ach komm. Die müssten ja aber auch mal wieder geschnitten werden, oder? Bist du da eigentlich kitzlig?
Das finde ich nicht witzig.
Ja, also doch, da ist jemand kitzlig. Mal sehen, wie das bei anderen Tieren ist. Den schauen wir nämlich heute auf die Pfoten, Flossen und Flügel. Wir hören, was wir Menschen uns von den Tieren vielleicht abschauen und es für Erfindungen nutzen könnten.
Das klingt spannend.
Ja, das heißt natürlich nicht, dass wir Menschen mit unserem Körper nicht auch jede Menge anstellen könnten. Zum Beispiel mit den Händen sprechen. Wie das funktioniert, das lassen wir uns heute auch erklären. Und es geht um ein gutes Mittel gegen Streit.
Wenn wir uns in der Pause gestritten haben, dann klären wir das oben im Sitzkreis.
Wenn die beiden gestritten haben und dann einer sitzt mit dem Rücken zu dem und der andere sitzt nach vorne zur Tafel, das ist dann auch nicht mehr schön.
Dann, finde ich, hört man im Kreis besser zu, nach meiner Meinung.
Ja, aber warum kann man denn eigentlich im Kreis besser sprechen oder besser zuhören? Warum funktioniert das eigentlich so gut? Und warum haben sich schon die Indianer vor vielen Hunderten von Jahren in einem Kreis zusammengesetzt? Kakadu-Reporterin Maria Riederer hat beim Indianer nachgefragt und auch nachgeforscht, wann und warum das Sitzen im Kreis wichtig ist.
Montags immer, dann erzählen wir im Sitzkreis, was wir am Wochenende gemacht haben.
Einmal gab es einen richtig großen Streit in der Klasse und dann waren wir im Sitzkreis und haben das geklärt.
Am Donnerstag bei uns, da machen wir Klassenrat, da setzen wir uns auch in den Sitzkreis.
In der Ringschule in Frechen bei Köln gibt es viele Gelegenheiten, für die Kinder im Kreis zusammenzukommen. Sie alle merken, dass das anders ist, wenn sie ihre Stühle in einem Rund aufstellen und nicht an ihren Tischen sitzen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, einen Streit zu schlichten.
Wenn wir uns in der Pause gestritten haben, dann klären wir das oben im Sitzkreis.
Wenn die beiden gestritten haben und dann einer sitzt mit dem Rücken zu dem und der andere sitzt nach vorne zur Tafel, das ist dann auch nicht mehr schön.
Dann, finde ich, hört man im Kreis besser zu, nach meiner Meinung.
Im Kreis schauen alle in die Mitte oder einander in die Augen. Keiner kann sich hinter seinem Tisch verstecken oder den anderen den Rücken zukehren.
Wir verstehen uns besser, weil wir nicht so weit auseinander sitzen.
Dass man alle zusammensitzt und nicht so auseinander in Tischen.
Der Kreis als wichtige Form für Gespräche und religiöse Feiern hat eine lange, lange Tradition. Schon vor vielen tausend Jahren entstanden geheimnisvolle Steinkreise, die es heute noch gibt. Man sagt, sie hätten eine besondere Energie. Politiker verhandeln oft im Kreis. In vielen Parlamentssälen sind die Sitzreihen halbrund oder rund aufgestellt. Und in den Dörfern der Naturvölker standen und stehen bis heute oft Hütten im Kreis. In ihrer Mitte ist der Versammlungsort, das Feuer.
We hold hands and thank each other for coming together.
Wir halten uns an den Händen und danken unserer Mutter Erde, die uns unser Leben schenkt und uns versorgt. Mutter Erde ist großzügig und wunderbar. Und wir wollen nie vergessen, ihr unseren Dank zu bringen.
Come from our hearts and send our thanks to Mother Earth. Ho!
Manitonquat ist ein echter Indianer. Er ist fast 90 Jahre alt, lebt in Amerika und kommt aus dem Stamm der Wampanoag. Er hat erlebt, dass in der modernen Zeit viele Gespräche zwischen den Menschen schlecht laufen, dass sie einander nicht verstehen oder gar nicht erst richtig zuhören. Die Ältesten seines Stammes haben ihm beigebracht, dass man im Kreis am besten sprechen und zuhören kann, wenn man ein paar Regeln beachtet.
Everybody just sits there for a while. Elders sitting.
Alle setzen sich im Kreis, die Ältesten fangen an. Dann kann jede Person sprechen und die anderen hören zu. Keiner unterbricht, keiner springt einfach auf, keiner spricht schlecht über den anderen. Ich kritisiere dich nicht, ich höre dir einfach zu und versuche dich zu verstehen.
Damit das mit dem stillen Zuhören besser klappt, helfen manchmal Sprechgegenstände, wie ein Stab oder eine Muschel. Wer so einen Gegenstand in der Hand hält, darf sprechen, die anderen hören zu. Das kennen auch die Kinder.
Wir haben dann auch so eine Muschel, dann sagen wir, was wir am Wochenende gemacht haben. Und wenn wir nicht möchten, geben wir die Muschel weiter.
Wenn Manitonquat fertig ist mit dem, was er der Runde mitteilen möchte, dann sagt er eben wie ein echter Indianer:
Ho, it means either.
Ho. Das heißt, ich habe gesprochen und die anderen können antworten, um zu sagen, ich habe dich gehört. Vielleicht auch als begeisterte Zustimmung. Ja, genau richtig. Ho.
Ho.
Ho. Nicht nur Indianer besprechen wichtige Dinge im Kreis. Kakadu-Reporterin Maria Riederer hat nachgeforscht, warum das so gut funktioniert, hier beim Kakadu im Deutschlandfunk Kultur.
Es gibt zu viel Kleidungsstücke, Hemd, Jacke, Hose, Perücke. Da war's für mich interessant, als ich das...
Zeigt her eure Flossen, gerne aber auch Tatzen, Krallen und Pfoten. Wir forschen jetzt nach, wie Tiere sich durch die Welt bewegen und was wir, also wir Menschen, uns dabei vielleicht abschauen können. Denn Tiere, die können ja viele Dinge, die für uns mühsam oder vielleicht sogar ganz unmöglich sind. Fliegen zum Beispiel. Kakadu-Reporterin Inga Marie Ramke berichtet uns jetzt, warum uns Tiere dabei helfen können.
Maya und ihre Freundinnen sitzen mit mir am Meer. Hier am Strand gibt es Vögel. Im Wasser haben wir Seesterne und Fische entdecken können und ein paar Schwäne ziehen ihre Bahnen. Jetzt, direkt nach dem Schwimmen, machen wir uns Gedanken, was die Tiere mit ihren Flossen, Flügeln und Pfoten anders machen als wir Menschen. Und ob wir uns bei ihnen einige Tricks abschauen können.
Bist du schon mal schwimmen gewesen und hast irgendwas bemerkt, wie man besser schwimmen kann als Mensch, wie man schneller vorankommt?
Wenn man weitere Sachen an den Füßen hat, also wenn die Füße breiter sind.
Gibt es da Spezialwerkzeuge, die man benutzen kann?
So Schwimmflossen.
Und weißt du, ob es Tiere gibt, die sowas auch benutzen? Was für Tiere sind das?
Enten, Fische und vielleicht Schwäne.
Diese Entdeckung von Maya passt zu unseren menschlichen Erfindungen. Schon vor über 500 Jahren hatte Leonardo da Vinci die ersten Flossen für die Hände entworfen. Dieser Mann aus Italien hat sich sehr viel bei der Natur abgeschaut und ist heute für seine Werke berühmt. Aus Leonardos Flossen sind heutzutage ganz verschiedene Arten geworden, die meistens an den Füßen getragen werden. Bei zwei Flossen, an jedem Fuß eine, sieht man aus wie ein Frosch. Bei einer Flosse, der sogenannten Monoflosse, kann man Schwimmbewegungen wie ein Delfin machen. Aber nicht nur Tiere unter Wasser machen ganz verschiedene Bewegungen mit ihren Flossen. Über Wasser hat Maya ebenfalls etwas Besonderes gesehen.
Kleinkatzen, Hauskatzen und Großkatzen benutzen ihre Pfoten zum Schleichen. Dann ziehen sie die Krallen ein und dann sind ihre Füße ganz polsterig und weich und dann machen die fast gar kein Geräusch. Und wenn sie ein Tier packen wollen, dann fahren die ihre Krallen aus und dann sind die spitz.
Es gibt auch Erwachsene, die die Natur ganz genau nach Vorbildern absuchen und die Ideen weiterverwenden. Dr. Arndt Pechstein beschäftigt sich beruflich mit tierischen Vorbildern. Er hat den Verein Biomimikry Deutschland gegründet. In diesem Verein suchen Leute für menschliche Probleme nach Lösungen in der Natur. Es gibt zum Beispiel Tiere, die nicht am Eis anfrieren, obwohl sie stundenlang barfuß darauf stehen.
Das ist die Ente zum Beispiel. Und die Ente friert deswegen nicht an, weil sie kalte Füße hat und damit das Eis gar nicht erst zum Schmelzen bringen kann. Und die Frage ist ja, warum hat sie jetzt kalte Füße und warum kriegt sie da vielleicht nicht sogar einen Schnupfen? Nun, das ist eben so, dass anders als bei uns nicht das warme Blut in den Fuß geht, sondern dass es auf dem Weg dorthin schon wieder abgekühlt wird durch das Blut, was aus dem Fuß nach oben zurück in den Körper geht. Und damit verhindert die Ente auch, dass sie auskühlt, weil sonst würde sie ja ganz schnell kalt werden, wenn das ganze kalte Blut aus dem Fuß kommt. Und gleichzeitig sind die Füße eben kalt und die Ente klebt nicht am Eis an.
Enten können auch fliegen, wir Menschen nicht. Warum das so ist, weiß Maya.
Die Tiere mit den Flügeln, die benutzen die zum Fliegen. Und wir Menschen können nicht fliegen, weil unsere Arme dafür viel zu dünn sind und wir viel zu schwer.
Wenn Menschen fliegen, dann meist in Flugzeugen. Und weil sich ein paar sehr schlaue Flugzeugingenieure die Flügel von großen Vögeln wie Kondor und Eule ganz genau angesehen haben, sind nach deren Vorbild am Ende der Flugzeugtragflächen jetzt sogenannte Winglets angebracht. So wird der Teil genannt, der an der Flügelspitze nach oben in den Himmel gebogen ist. Die Winglets sorgen dafür, dass es zu weniger Verwirbelungen kommt und das Flugzeug Energie spart. Genau wie es die Vögel mit ihren gebogenen Federn am Flügelende auch machen. Es gibt aber noch andere Tiere, die gar nicht in der Luft leben und trotzdem Vorbilder für Rotorblätter sind. Arndt hat dazu folgende Erklärung.
Der Buckelwal hat an der Vorderseite seiner Brustflossen so seltsame Huckel, Tuberkeln heißen die. Und da hat man sich lange gefragt, was das eigentlich ist, wozu die da sind. Und man hat sich das dann im Labor angeschaut und hat festgestellt, dass diese Huckel tatsächlich gut sind, um Verwirbelungen so zu steuern, sodass der Wal besser im Wasser gleiten kann, auch besser kleine Kreise schwimmen kann, was sehr wichtig für ihn ist, um sich zu ernähren. Und wenn man das Prinzip überträgt auf zum Beispiel Windkraftanlagen, auf Lüftungsanlagen und eben auch auf Hubschrauber, dann sorgt das dafür, dass diese effizienter, also besser funktionieren, dass man Energie spart, dass man zum Teil auch Material spart. Also da hat man sich tatsächlich von einem Meereslebewesen was abgeschaut und das übertragen auf ein ganz anderes Medium, weil Wasser und Luft sich oft sehr ähnlich verhalten.
Es lohnt sich also sogar, die Flossen der Meerestiere zu beobachten, um die Technik der menschlichen Maschinen in der Luft zu verbessern. Bis der Mensch aber ohne äußere Hilfsmittel fliegen kann, dauert es vermutlich noch ziemlich lange. In der Zwischenzeit beobachten wir weiter die Natur, dann fallen uns sicher ein paar neue Ideen zum Lösen unserer menschlichen Herausforderungen ein.
Lösungen aus der Natur. Inga-Marie Ramke hat uns berichtet, wie Tiere Menschen schon oft auf die Sprünge geholfen haben oder eben in die Luft. Unsere Tiere hier beim Kakadu, die tragen ja leider nicht immer zur Problemlösung bei. Oft sorgen sie erst einmal dafür, dass es überhaupt Probleme gibt. Auch untereinander.
Hallo?
Monsieur?
Und Madame?
Schön. Der darf kochen, der Kakadu. Der hat ja sonst nichts zu tun. Der hat ja Langeweile, ne? Und die Spinne sitzt gemütlich in ihrem Netz, starrt stundenlang auf ihren Laptop. Während ich hier Nudeln koche, macht sich Madame einen schönen Tag. Ruht sich aus. Wahrscheinlich guckt sie einen Film. Würde ich auch machen, wenn ich einen Dummen fände, der mir Essen kocht. Boah, ich würde wirklich gern mit Stella tauschen.
Kakadu hat ein Leben. Alles, was Monsieur zu tun hat, ist Nudeln umzurühren und eine gekaufte Soße warm zu machen. Und ich muss meiner Mutter per E-Mail erklären, wie ihr neues Smartphone funktioniert, gleichzeitig über WhatsApp den Streit meiner 8 Onkels schlichten und außerdem mit meinen 13 Nichten chatten, um ihnen bei Mathe zu helfen. Ich würde wirklich gern mit Kakadu tauschen.
Mit den Händen sprechen, das ist für die Schülerinnen und Schüler der Schule, die wir jetzt hier beim Kakadu im Deutschlandfunk Kultur besuchen, nichts Ungewöhnliches. An der Johann-Josef-Grunewald-Schule in Köln wird nicht nur mit gesprochenen Worten, also mit der Lautsprache, unterrichtet, sondern auch mit Gebärden, also Bewegungen, zum Beispiel mit den Händen, die etwas ausdrücken. Gudrun Holz, die nimmt uns jetzt mit an die Schule und erklärt, wie Gebärdensprache funktioniert.
In den Klassenraum scheint die Sonne durch die Fenster und wärmt uns den Rücken. Wir sind zu viert und sitzen um einen Tisch herum. Mercan sitzt neben Kevin, deren Klassenlehrerin Sabine Bader sitzt ihnen gegenüber, so wie ich mit meinem Mikrofon. Mercan und Kevin tragen ein Hörgerät, weil sie seit ihrer Geburt schlecht hören. Deshalb haben sie es auch nie lernen können, deutlich zu sprechen und nuscheln zum Teil. An dieser Schule tragen alle Kinder ein Hörgerät. Die Unterrichtsfächer werden anders unterrichtet als an normalen Schulen. Gesprochene Worte werden mit den Händen gezeigt. Die Kinder und Lehrer unterhalten sich vor allem mit den Händen. Das nennt man Gebärdensprache.
Gebärdensprache ist eine visuelle Sprache mit den Händen. Das bedeutet, du benutzt deine Hände, um etwas zu formen. Zum Beispiel, wenn ich Kuh zeige, dann hebe ich meine Hände an den Kopf wie Hörner. Das kann man erkennen, dass das eine Kuh ist. Zwei Drittel aller Gebärden kannst du aber nicht erkennen. Das ist zum Beispiel Bundeskanzlerin, dann schlage ich meine Hände aneinander und wackel damit. Das kann man nicht wissen, wenn ich das nicht erkläre. Und Gebärdensprache bedeutet einfach, Lautsprache in Zeichen zu übersetzen.
Für Gehörlose sind also die Hände und die Augen das wichtigste Mittel beim Unterhalten. Die Gebärdensprache ist eine sehr schöne und vor allem offene Sprache. Sie kann alles, was eine Sprache können muss, nur dass sie dafür Gebärden mit den Händen und keine Laute einsetzt. Meist lernen die Kinder die Gebärdensprache durch spezielle Kurse, bevor sie in die Schule kommen. Und in der Schule werden sie dann in allen Fächern unterrichtet.
Meine Pflichtfach ist Mathe und Sport und Kunst. Mein Gehirn habe ich so viele Bilder im Kopf. Dann male ich das alles raus, male ich so viel, dann ist das alles weg.
Mein Name ist Mertjan. Ich bin 12 Jahre alt. Ich bin Klasse 5. Mein Lieblingsfächer, nur Kunst. Ich mag nur malen.
Kunst ist natürlich ein tolles Fach, in dem die Schüler eben viel visualisieren können.
Visualisieren bedeutet, etwas bildhaft zu erklären. Um den Mädchen und Jungen etwas bildhaft zu zeigen, malen die Lehrer Geschichten an die Tafel oder formen Worte eben mit ihren Händen. Um während des Unterrichtsgeschehens aufmerksam zu bleiben, hilft Kevin etwas besonders gut.
Das ist meine erste Hilfe zum Lippe ablesen. Das ist meine besondere Fähigkeit. Ich brauche die Lippe, um zum Beispiel ordentlich und deutlich sprechen und damit ich besser verstehe.
Die Deutschlehrerin Sabine Bader reagiert sofort auf Kevins Erklärungen.
Wichtig ist nochmal als Grundidee, dass alle das Gesicht sehen können der Lehrerin, dass sie den Mund sehen können, um auch phasenweise auch absehen zu können von den Lippen.
Wie ist das Leben für Kinder mit einer Hörschädigung, wenn die Schule vorbei ist und die Kinder am Nachmittag ihren Hobbys oder Arztterminen nachgehen?
Beim Zahnarzt immer den Muschus. Entschuldigung, Sie können die Muschus abmachen, damit ich besser verstehe. Oder Sie muss Dolmetscher dabei sein, aber das kostet noch, dass Sie noch extra bezahlen. Der Dolmetscher kostet pro Stunde 75 Euro. Ich habe zwei verschiedene Welten. Eine hörte Welt und einmal gehörlose Welt.
Kevin lebt in Bonn und besucht in Köln eine Schule. Das bedeutet, er pendelt jeden Tag mit dem Zug zwischen Köln und Bonn hin und her. Manchmal verspäten sich auch die Züge oder fahren von einem anderen Gleis als angekündigt. Die Lautsprecherdurchsagen am Hauptbahnhof hört Kevin zum Teil gar nicht, aber er weiß sich zu helfen.
Bei mir ist das Problem, wenn ich zum Beispiel Lautsprecher vom Bahnhof habe ich nicht mitbekommen, dann muss ich immer schneller überblicken, weil die Leute stehen so vor an dem Gleis 9 oder 11 oder so. Dann weiß ich, das Gleis 9 ist ganz leer. Dann gucke ich mir, oh, dann gehe ich mal hinterher.
Dass wir da hören und normal mit dem Mund miteinander sprechen können, bedeutet für diese Mädchen und Jungen auch, schwieriger Freundschaften mit hörenden Kindern oder Tieren zu schließen. Deshalb geschieht es, dass diese Kinder über Berührungen Kontakt zu Tieren herstellen. Kevin möchte gerne Kontakt zu hörenden Menschen und würde sich freuen, wenn sie den Gehörlosen mehr Aufmerksamkeit schenkten.
Meine Wünsche ist, dass die anderen Leute mehr verstehen, was den Gehörlosen bedeutet. Die Gehörlose versteht keiner.
Also keine Angst, Kontakt aufzunehmen und sich vielleicht zum Beispiel mal einzelne Gebärden erklären lassen. So wie Kakadu-Reporterin Gudrun Holz, die hat in Köln eine Schule besucht, in der nicht nur mit gesprochenen Worten, sondern auch mit Gebärden unterrichtet wird. Auf Wiedersehen, das ist eine Gebärde, die wir alle kennen. Man hebt einfach die Hand und winkt. Das mache ich jetzt gerade, denn das war der Kakadu für heute. Morgen ist Medientag und da blättern wir durch ein Buch über die Berge, das uns vor einige Herausforderungen stellen wird.
Entwirf eine Berghütte, die täglich 30 Wanderer verköstigen und beherbergen kann.
Eine Berghütte selbst entwerfen? Wie bitte? Ja, wie das funktionieren soll, das finden wir morgen gemeinsam raus. Euch einen schönen Nachmittag. Hier geht es weiter mit dem Musikmagazin Tonart. Ich bin Tim und morgen wieder drin.